Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, my God. No! 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit für eine ganz besondere Folge vom Win Today Football O'Clock. Es ist Zeit für ein großes EM-Final-Preview. Exakt in 2 Wochen findet das EM-Finale zwischen Team Austria und Team Finnland bei der IFAF European Championship statt. Team Austria hat sich im August im Halbfinale mit einem 24-14 Sieg über Italien für dieses Finale qualifiziert. Und es ist Grund genug, an dieser Stelle eine große Spezialausgabe folgen zu lassen. In Teil 1 plaudern Max Sommer und Bernhard Zajkowicz über Team Austria. In Teil 2 gibt's den Head Coach von Team Finnland mit Mikko Koikkalainen zu hören. Und in Teil 3 gibt's dann spezifische Game-Planning-Details zum Spiel der Spiele aus österreichischer Sicht. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir an dieser Stelle eigentlich wie immer in seinem Wohnzimmer den Arizona Cardinals Tight End Bernhard Zajkowicz begrüßen. Schön, dass du in der Win Today Football O'Clock Leitung bist, Bernhard.
Servus, ich freue mich auch.
Und darüber hinaus den Head Coach von Team Austria, Coach Max Sommer. Max, schön, dass du dir die Zeit nehmen kannst, um ein klein wenig auch wahrscheinlich nostalgische Erinnerungen zu Bernhards Wirken in diversen Nationalteams dann zu besprechen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich, jetzt zum zweiten Mal bei dir in der Sendung zu sein. Und ja, freue mich auch drauf, mit Bernhard in der Sendung gemeinsam zu sein.
Möchte auch mit Bernhard beginnen, so wie sich das bei Win Today Football O'Clock fast gehört. Wenn du an das österreichische Nationalteam denkst, Bernhard, was ist die erste Erinnerung, die dir in den Sinn kommt?
Ich glaube, für mich persönlich das Coolste am Nationalteam war immer, egal ob Junioren oder Erwachsenen, einfach dieses Zusammenkommen von Leuten, die man eigentlich immer nur als Gegner kennt und dann auf einer anderen Ebene irgendwie kennenlernt. Im Erwachsenenalter war das dann mehr der Fall. Im jungen Alter für mich persönlich war es mehr die Chance, mich zu beweisen und einfach von anderen Leuten gecoacht zu werden, andere Ideen kennenzulernen und nicht immer nur dasselbe zu hören, was man halt bei seinem Heimatverein gecoacht bekommt. Deshalb für mich war das irgendwie eine sehr angenehme Abwechslung und in meiner Laufbahn hat es auch super gepasst, das Timing von Junioren Nationalteam, und hat mir einfach eine super Chance gegeben, mich da zu beweisen, und ja, ich glaube, das war ganz gut für mich.
Wohin das dann auch führen kann, wenn man sich in solchen Auslagen präsentieren kann, da bist du eines der besten Beispiele dafür. Max, deine Zeit im Verband oder dein Wirken im Verband ist ein sehr erfolgreiches, auch schon ein sehr langes, und trotzdem haben sich die Wege von dir und von Bernhard nicht immer gekreuzt. Aber es gibt tatsächlich nur ein paar Berührungspunkte, aber die haben es durchaus in sich. Was war so die erste Erinnerung, oder was ist so die erste Erinnerung, die dir in den Sinn kommt, die vielleicht Bernhard Zajkowicz related ist, wenn du an dein Wirken im österreichischen American Football Verband zurückdenkst?
Ja, ein Receiver, der Quarterback spielt. Das habe ich mir sehr früh gedacht, aber das war damals gar noch nicht so. Er war wirklich Quarterback und war damals als 16-jähriger Backup-Quarterback mit im Kader, der fast im Training keine Reps bekommen hat, weil die ganze Offense war aufgebaut und ausgelegt für einen Adrian Platzgummer, der ein echter Triple-Option-Quarterback war, also ein laufstarker Quarterback war. Und der Bernhard damals war ein wurfstarker Quarterback, aber schon mit der Statur von einem Receiver damals. Und im letzten Spiel, im Spiel um Platz 3, ein wirklich fast historisches Spiel für unser U19-Nationalteam, ist der Bernhard am Vortag informiert worden, dass er starten wird, weil sich der Adrian wehgetan hat, und hat quasi als 16-jähriger Backup auf der größten Bühne gestartet und phänomenal gespielt. Wir haben das dann leider um einen Punkt verloren, das Spiel, warum wir für 2 gegangen sind im vierten Viertel und nicht für den Ausgleich mit einem PAT. ist eine logistische Geschichte, weil wir einen Flug gebucht hatten und die Overtime wäre sich einfach nicht ausgegangen. Dementsprechend hat unser Teammanager damals den Call gemacht, ihr geht bitte für zwei, weil dieses Spiel müssen wir beenden. Das weiß eigentlich niemand bis hier, also bis heute. Aber jetzt ist es so lang her, 2014, dass man auch darüber schmunzeln kann. Aber Bernhards Debüt auf Quarterback mit einem gewissen Bernhard Reimann auf Go-To-Receiver war ein sehr sehenswertes und hat zum ersten Mal so richtig für mich den Namen Bernhard Zajkowicz ganz rot in meinen persönlichen Geschichtsbüchern aufscheinen lassen.
Okay, diese Sequenz, Bernhard, jetzt, wo wir es eingeordnet bekommen haben, es gibt keine Overtime, oder es gibt keine Zeit für eine Overtime, jetzt dann doch fast eine Dekade später. Wie reagierst du auf diese Enthüllungen?
Ja, es ist ganz funny. Also, wir haben das, glaube ich, ziemlich bald dann erfahren, aber damals, als ich es gehört habe, war ich so, kann doch nicht stimmen, das kann doch nicht der Grund sein. Und ich meine, im Endeffekt natürlich, wenn man es zurückdrehen könnte, wird man dann vielleicht für einen Punkt gehen, weil man weiß, dass die Two-Point-Conversion nicht funktioniert. Aber im Endeffekt, das Wichtige war, dass wir die Chance hatten, da das Spiel zu machen. Und ich meine, wenn wir es gemacht hätten, dann wären alle happy gewesen. Und so ist das halt oft im Football. Und wir haben es dann halt irgendwie nicht gemacht. Wir haben zwar gut gespielt, aber im entscheidenden Moment haben wir dann halt irgendwie nicht finishen können, was schade ist. Aber so wie der Max gesagt hat, es war ein super Spiel und leider hat es dann am Ende nicht gereicht, aber ich glaube, der Grund, warum wir das Spiel verloren haben, war nicht der Flugtermin, das wollte ich damit sagen.
Ich sehe das natürlich völlig anders, es war ausschließlich, genau. Also es war Mexiko als Gegner und es wäre die erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft für den österreichischen Footballverband gewesen. Deshalb war es auch wirklich so historisch quasi. Und bis heute rennen wir dieser ersten Medaille bei einer Weltmeisterschaft nach, wenn man so möchte.
Könnte sich möglicherweise sehr bald dann auch entsprechend ändern, so viel mal vorweggenommen. Und ganz am Ende für zwei gehen statt für eins. Ich glaube, auch da hat der österreichische Footballverband unfreiwillig schon gezeigt, wie weit man dann eigentlich in puncto Analytics und vielleicht auch Risikobereitschaft ist zumindest in der modernen NFL nichts Ungewöhnliches mehr, dass man das kurz vor dem Ende auch versuchen würde. Aber wenn wir über dieses Nationalteam sprechen und wenn wir auch über den potenziell historischen ersten EM-Titel sprechen, den es am 28. Oktober in der niederösterreichischen NV-Arena zu St. Pölten ab 15 Uhr im Duell mit Team Finnland geben könnte, Bernhard. Der EM-Titel, der war schon ein paar Mal sehr nahe für Team Austria und es hat mehrfach nicht geklappt. Wie hast du dieses Streben nach diesem Titel bisher mitverfolgt? Wie kriegst du das auch aktuell mit, nachdem ja doch viele deiner ehemaligen Weggefährten jetzt auch im Kader von Team Austria stehen und damit ihre Karriere bisweilen auch veredeln wollen?
Ja, voll. Irgendwie ein bisschen komisch, weil wir auf Juniorenebene seit Jahren eben genau diesen Titel nach Hause holen und dann aber bei den Erwachsenen ist irgendwie der Wurm drinnen. Ich kann mich erinnern, das war vielleicht bis jetzt noch das coolste Footballspiel, wo ich jemals war. Das EM-Finale Deutschland-Österreich da in Wien vor keine Ahnung wie viel Menschen. Also es war richtig voll das Stadion und ich war damals 14 Jahre oder 13 Jahre oder so und halt voll dabei und da ging es sich dann eben auch ganz knapp nicht aus. Ich glaube, das war dieser Overtime-Thriller mit den Flags dann am Ende, wo es halt auch irgendwie ein bisschen schwer zu verdauen war. Und dann war ich selber auch bei einer Endrunde da in Finnland, wo wir gegen Frankreich das Ding auch nicht holen konnten. Deshalb, ja, bei den Erwachsenen ist da irgendwie der Wurm drinnen, aber vielleicht ist jetzt eben dieses Jahr das Jahr, wo wir den Fluch irgendwie brechen, weil historisch gesehen, im Nachwuchs sind wir richtig gut und das sollte ja dann früher oder später auch zu den Erwachsenen translaten und das ist auch der Gedanke mit dem ganzen Nachwuchsprogramm und dem allen. Deshalb mache ich mir eigentlich nicht so Sorgen, dass das eben auf die Erwachsenen sich überträgt und wir dann auch dominant bei den Erwachsenen sind und dann hoffentlich als nächstes Ziel eben eine Medaille bei der WM auch haben.
Und es ist natürlich aufgelegt, die Frage dann auch dem Headcoach gleich zu unterbreiten, wie wichtig ist dieses Spiel für den Verband? Wie sehr ist diese Mannschaft, die du betreust und anführst, ein Team on a Mission?
Ja, das ist es genau so seit Anbeginn. Also ich durfte 2019 Headcoach werden, dann war diese Corona-Pause, aber das war von Anfang an ausgesprochen, dass das einzige Ziel ist, dass diese Mannschaft haben kann. Der Bernhard hat es angesprochen, dieses Football-Team jetzt im Herrenbereich ist ein All-Star-Team der vergangenen 10 Jahre U19-Nationalteams, die allesamt den Titel gewonnen haben. Also eine meiner ersten Fragen im ersten Team-Meeting, im ersten Camp war, es stehen jetzt bitte alle auf, die schon einen U19-Europameistertitel tragen. Und es sind 90% der Spieler aufgestanden. Sprich, wir haben da allesamt Champions auf dem U19-Niveau in verschiedenen Generationen, die jetzt sozusagen ein Best-of im Herren-Team bilden und die natürlich können nur ein Ziel haben und wir können nur ein Ziel haben. Und anfangs bin ich ein bisschen belächelt worden und das ist, glaube ich, nicht sehr österreichisch, dass man sich hinstellt und sagt, das einzige Ziel, das man haben kann, ist Europameister zu werden. Aber das war für alle klar und es gibt sogar Spieler, die gesagt haben, Gott sei Dank hast du es von Anfang an gesagt. Ich glaube, ich wäre sonst nicht gekommen. Also wenn da jemand sich hingestellt hätte und sagt, ja, wir wollen gut spielen und wir wollen unter die Top 3 kommen, das würde diese Generation nicht einmal motivieren. Dementsprechend ist das für uns ein super wichtiges Spiel, nicht nur für den Verband, wie du es angesprochen hast. Ich glaube, insgesamt für Nationalteam Football in Europa ist diese große Bühne, dieses große Spiel, ausverkauftes Haus hoffentlich, ein Schritt zurück in die Zeiten, die der Bernhard angesprochen hat, mit 30.000 im Happelstadion. Dort wollen wir wieder hin und es ist ein wichtiger Stepping Stone für Nationalteam-Football und ein Gipfel für den österreichischen Footballverband und das Team, das sich formiert hat über die letzten 3 Jahre.
Da steckt schon richtig viel drinnen, möchte bei einer Sache einhaken, nämlich dass man hofft, vor ausverkauftem Haus zu spielen. Wir sind noch nicht ganz angelangt bei ausverkauft, aber nachdem wir das über 2 Wochen vor dem Event auch tatsächlich aufzeichnen, dieses Gespräch, holt euch eure Tickets. Allzu viele sind nicht mehr da und diejenigen, die das dann vielleicht auch der Glücksfee überlassen möchten, die hören in den Pausen dieser Gespräche ganz besonders gut zu. Da gibt's jeweils die Möglichkeit, einmal 2 Karten für normale Sitzplätze zu gewinnen und dann eben auch ein klein wenig mehr Premium, einmal 2 VIP-Tickets. Wünsche da allen, die mitmachen, jetzt schon mal viel Erfolg. Aber wie gesagt, allzu viele Karten gibt's nicht mehr. Allzu viel Zeit sollte man sich auch nicht Zeit lassen. Wenn wir diese Entwicklung von der erfolgreichen U19-Generation bis jetzt auch, Max, ein klein wenig Revue passieren lassen und uns verinnerlichen, was da alles passiert ist, dass wir zeitweise 3 Österreicher zur selben Zeit in der NFL hatten, mit Sandro Platzgummer, mit Bernhard Zajkowicz, mit Bernhard Reimann. Wie wichtig, einerseits mal, wie stolz macht es ein kleines Footballland wie Österreich, so ein Accomplishment dann auch zu verzeichnen? Und wie wichtig sind diese NFL-Leuchttürme dann wiederum für das Nationalteam und nationale Programme?
Ja, stolz ist ein großes Wort. Wer sollte wirklich stolz sein? Der Bernhard Zajkowicz, Bernhard Reimann und Sandro Platzgummer, die sollten in erster Linie wirklich stolz sein und die Vereine, in denen sie groß geworden sind. Natürlich ist es schön für mich als Junior-Nationalteam-Trainer zurückblicken zu können und was ein bisschen skurril ist, damals war uns das natürlich nicht bewusst. Also wir hatten in Kuwait alle 3 am Roster und wir hatten dann ein Jahr später Sandro und Bernhard Zajkowicz. Reimann war leider verletzt, der war da auf der Highschool und hat sich schon bereit gemacht fürs College. Bernhard wurde damals Final MVP und Platzgummer wurde Tournament MVP. Nur 2015, als die beiden 17 Jahre alt waren quasi, war uns das nicht bewusst, dass wir da Future NFL-Spieler trainieren. Also im Nachhinein ist es schön, es ist irgendwie bedeutsam, es gibt dem ganzen Gewicht und natürlich ist es für die Generationen, die danach kommen, ein ganz neuer Ausblick, was ich erreichen kann in Football. Und deshalb müssen wir auch wirklich so dankbar sein dankbar ist das richtige Wort, dass der Bernhard Sandro und auch Bernhard Reimann sich das antun. Ich verstehe, jeder glaubt, dass das, naja, natürlich und das ist easy und das, aber du musst dann auch wirklich den Schritt gehen und sagen, ich gehe jetzt nach Amerika, ich mache das, ich gehe dort alleine hin, ich verlasse meine Familie, ich verlasse meine Umgebung. Und natürlich macht man das für die NFL, aber at the end of the day sind alle, die darüber gehen nach Amerika und auf der großen Bühne spielen und trainieren, echte Wegaufbereiter für die nächsten Generationen. Und irgendwann in 10, 15, 20 Jahren wird man zurückblicken. Keiner wird sie mehr wirklich kennen, aber wird sich erinnern können, da sind diese drei einmal darüber gegangen und haben den Weg aufbereitet für Österreicher und Europäer to come. Das ist, geht über Österreich hinaus, muss man ganz klar sagen.
Trailblazer Bernhard Seikowitz. Nicht, dass wir das an dieser Stelle nicht ohnehin schon kennen würden. Du hast im August bzw. im Juli zu einer Spezialfolge anlässlich des EM-Halbfinales Bernhard schon ein klein wenig darüber sinnieren dürfen, wenn du jetzt tatsächlich einzugsberechtigt bereit wärst, wenn du fürs Nationalteam auflaufen könntest, weil du vielleicht gerade nicht in Diensten der Arizona Cardinals stehst, auf welcher Position du dann eingezogen werden würdest. Und du hast ein klein wenig hin und her überlegt, vielleicht doch Quarterback, vielleicht doch der Tight End, nachdem das die letzten Jahre über perfektioniert worden ist. Was wäre denn jetzt das finale Verdikt, die finale Position, die du gerne für Team Austria erfüllen würdest oder ausfüllen würdest?
Habe ich Quarterback gesagt?
Glaubst du, warst am Ende beim Quarterback daheim?
Ich glaube, ich habe das gehört und habe mir gedacht, Bernhard.
Also make no mistake, ich glaube, ich könnte immer noch richtig gut Quarterback spielen, aber natürlich, wenn man realistisch drüber nachdenkt, ich habe seit 6 Jahren oder was nicht mehr Quarterback trainiert und nicht mehr so viel geworfen wie ein Quarterback, deshalb würde ich, final verdict ist nicht Quarterback, sondern ich glaube, ich würde Receiver oder Tight End spielen. Ich sage immer, dass wenn ich mal fertig bin hier in Amerika, dass ich mit dem Gewicht runtergehen werde. Und falls ich dann noch spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich Receiver sein, einfach weil es vom Gewicht her besser passen wird.
Es ist natürlich auch fies, wenn der Headcoach von Team Austria in der Leitung ist und dir eiskalt ausrichten kann, wo und wie er dich einsetzen würde. Insofern, Max, deine Bühne.
Ja, das ist wirklich schade, dass der Bernhard nicht dabei sein kann, weil wir das erste Mal, finde ich, eine echte Tight End Offense spielen. Also auch, ich bin jetzt seit 2008 im Herren-Nationalteam mit Pausen natürlich, aber es ist zum ersten Mal mit dem Coach Zivko, der sich wirklich intensiv mit der Tight End Materie befasst hat. Also wir hätten da echt ein sehr cooles Paket, nicht nur in One Tight End, sogar in Double Tight Sets, weil der Richard Weber und andere sind ja auch wirklich sehr gute Titans, aber da wird der Bernhard wirklich reinpassen im Sinne von dominant Titan Play, wie es in Europa wahrscheinlich noch nie wirklich gesehen wurde. Da wird er momentan spielen, aber nichtsdestotrotz wie man auch Kelce und Gronkowski und so weiter, und auf dem Niveau muss man ja den Bernhard in Europa einschätzen. Also das muss man schon dann auch richtig einordnen. Und wer seine letzten Auftritte im Nationalteam gesehen hat, ich glaube gegen Italien und auch vorher gegen Frankreich und in diesem Turnier, das er angesprochen hat, ich habe das relativ viel mir angeschaut, weil wir die Gegner gescoutet haben und der Bernhard halt für Österreich spielt. Das war halt von einem anderen Level. Also wäre sehr, sehr cool, den Bernhard dabei zu haben, natürlich auch den Sandro dabei zu haben. Und ich glaube, den Reimann weiß ich nicht, ob wir noch einmal sehen. Aber Bernhard und den Sandro noch einmal vielleicht in einer Weltmeisterschaft gegen ein gutes Amerika, gegen ein gutes Kanada oder ein gutes Mexiko auflaufen zu sehen, würde uns allen Spaß bereiten, sagen wir mal so.
Ich glaube, so kann man es einstweilen stehen lassen. Wir hatten zu Beginn der Woche in der, in Anführungszeichen, regulären Folge von Winter Day Football O'Clock schon auch die großen News verkündet, dass wir uns in dieser Konstellation dann auch im November wiedersehen werden. Es gibt eine Veranstaltung in Frankfurt am Vorabend des Gastspiels von Bernhard Reimer mit seinen Indianapolis Colts gegen die New England Patriots in Frankfurt. Diese Veranstaltung nennt sich Winter Day Football O'Clock on Tour. Und neben Bernhard Zajkowicz, der dort seine Aufwartung machen wird, via Zoom-Call wirst du, Max, dann auch physisch vor Ort sein. Wir werden dann hoffentlich über ein erfolgreich gestaltetes EM-Finale sprechen können. Will das an dieser Stelle noch nicht jinxen, aber wir werden auf jeden Fall einer breiten Publikummasse euch beide servieren dürfen. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Würde vorschlagen, dass wir, bevor ich mich da jetzt um Kopf und Kragen auch rede, es einstweilen in dieser Konstellation belassen. Nachschlag gibt's am 11.11. ab 18.30 Uhr im O'Reilly's Pub in Frankfurt. Und bevor wir den Deep Dive machen in Richtung Team Austria und alles, was den Gameplan dort anbelangt, ist es jetzt an der Zeit, vom Head Coach von Team Finland zu hören. Mikko Koikkalainen wird sich auf der anderen Seite einer kurzen Unterbrechung melden, über den Status Quo von Team Finland sprechen, Football in Finnland und so vieles mehr. Und all diejenigen, die jetzt auch Tickets gewinnen möchten für das Spiel, der Spiele für Team Austria am 28. Oktober in der NV Arena. Einmal kurz die Ohren spitzen. Football. Du bist durch die NFL oder durch Winter Day Football O'Clock auf den Geschmack gekommen und willst selber Football spielen? Dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen. In Österreich gibt es insgesamt 82 Footballvereine, die sich immer über neue Spielerinnen und Spieler freuen. Gehe dafür einfach online auf www.football.at/verband/vereine und wende dich an deinen Footballverein in der Nähe. Egal, ob dir die klassische und populäre NFL-Variante Tackle Football oder doch die kontaktlose und rasch wachsende Variante Flag Football lieber ist, in Österreich wirst du garantiert fündig. Wir sehen uns auf dem Footballfeld. Mehr Infos findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Und für all diejenigen, die jetzt aufmerksam zugehört haben, gibt es einmal zwei Sitzplatzkarten für das EM-Finale Österreich gegen Finnland am 28. Oktober ab 15 Uhr in der NV Arena zu St. Pölten zu gewinnen. Beantworte einfach folgende Frage. Wie viele American Football Vereine gibt es in Österreich? Schicke die richtige Antwort bis 21. Oktober um Mitternacht an footballoclock101@gmail.com. Das ist footballoclock101@gmail.com. Und mit etwas Glück bist du am 28. Oktober live beim EM-Finale mit dabei. Rechtswege und alle anderen Dinge sind natürlich wie immer ausgeschlossen. Football. The big game is about to go down in 2 weeks' time in St. Pölten on October 28th. And that wouldn't be a big game for Team Austria if there weren't an opponent. That opponent is not only Team Finland, but also the winningest country in the history of the European Championships. The guy steering the Finnish program, steering the Finnish national team, steering the five-time European champion is now Winter Day Football O'Clock. It's, of course, head coach Mikko Koikkalainen. And Coach Koikkalainen, so thankful that you're jumping onto Winter Day Football O'Clock.
Thank you. I'm happy to be here.
Coach, how have preparations for the big game gone so far?
It's been good. We had just our first camp this past weekend. We got together with almost the full final roster. We're still making the final cuts this week, and then we will have one more camp 1 week prior to the final, and then we will be flying to Vienna in Friday 27th and getting our final practice done that day and just finishing up the game plan touches. But so far it's been good. We are Finnish league finished up in like month ago, so we gave our players a little bit of break for mental and getting physically ready to practice, and now we are just going full on with the preparation.
We'll talk a little bit more in depth about the preparation. We'll talk a little more about Finnish football, but I want to bring listeners up to speed as regards the Finnish way to The final, so to speak, during the group stage, you won 60-13 against Denmark, 42-10 versus the Czech Republic, and obviously in the semis against Sweden, 33-14. So those 19 points in difference, Mark, the closest game you played all tournament. And I've said it in the beginning, Finnish football has been dominating on a national team level in Europe for longer stretches. You always played well at international tournaments, but the one-sided scores, did they kind of surprise you, or was that, or is that expected from Team Finland dominating the opposition?
Well, against those opponents, we were quite certain that we would be able to win. Those numbers, especially the offensive numbers, were a bit more than we usually have. Usually in a national team, the offense is lacking a little bit compared to like club levels, just because the main skill guys, especially the quarterback, who usually doesn't get that much playing time in Europe, it's always American playing in club levels. But we were able to have some really nice offensive executions. But I think the biggest strength for Team Finland has always been the way we come together, that even though players are coming from different clubs, as soon as they put on the lion jersey or the blue colors, they become as one team, and they really buy in for what the coaches have decided to do for that game. And we can have quite flexible game plans because most of the group has been together quite a long time, so they already have it in their backbone that, okay, this is the way national team offense goes, this is the way national team defense goes, so we don't have to start from the bottom every time we come together. But I would say the big numbers that we were able to do, that was maybe a little bit more than we expected, but we expected to be in a final.
As I'm sure a lot of Austrian listeners and a lot of international listeners haven't seen too much of Team Finland yet, what kind of team will they see, or are they going to see in St. Pölten? What's the offensive identity you instill as not only the head coach, but also the offensive coordinator? What's the defensive identity for Team Finland? What kind of team will fans see?
On offense, we are spread-based, 10 personnel or 11 personnel, 12 personnel, always in the shotgun. And we have a lot of motions, a lot of different formations, but it's quite simple in its backbone. It might look that there's a lot of stuff going on, but it is pretty simple offense. We know what we do well, and we spam those plays that we do well. On defense, it's the whole other level. I think our defensive coordinator, Kalle Karppinen, in my opinion, is one of the best coaches in Europe and has been for a long time. He will throw a kitchen sink to the offense. Every game plan is different depending on what the offense do. And there will be multiple different fronts, multiple different coverages, a lot of blitzes, a lot of blitz looks that are not blitzes. And I'm happy to have him as my D coordinator, and I've been happy that he's basically been my mentor to coaching what defenses are looking, what are the ways to attack different defenses, and I'm very confident that he will have a great game plan.
Sounds like this will be a very tough out for Team Austria. I'm sure you've already started, pardon me, preparations in getting ready for Team Austria, studying tape, especially the one or the video that they, or the things that they just put on tape during the semifinals. What do you see from Team Austria? What do you know about Team Austria? Where do you know their strengths and weaknesses are? How do you try to game plan against them?
They are annoyingly good. It is very difficult to find any weaknesses. Offense or defense, it doesn't matter. On offense, they rely on their superior O-line and running game. They have one of the, maybe the best O-line O-line in the continent and great running backs. And the receivers are just pure one-on-one matchup nightmares. Yannick Meyer, Beer Balmer, all great athletes that can just break the game open whenever they get the ball. On defense, they like to keep the play in front of them. So they make you go the hard way. Very hard to get explosive plays against them. And when you're trying to score with 15 play drives, usually you will get up some negative play because they have such a great D-line that can get pressure or sacks or get holding calls, and they rally to the ball. So when somebody has the football, there's always five Austrian guys tackling the ball carrier. So it will require patience. You cannot go there shooting 50-yard bombs all over the field.
It will sure be an interesting game that the two teams are going to play in St. Pölten on October 28th. I wanted to bring you on to talk a little bit about the Finnish football and the Finnish league too. I'm sure I'm butchering the name, but the first Finnish league is called the Vahtera Liiga in Finnish, but the Maple League in English. Why is it the Maple League?
The Canadian Embassy awarded the trophy that goes to the winner of the league, and I'm not quite sure when it was changed to Maple League, but the trophy has been going around almost 40 years now. So I think like 79 was the year that our association was founded. So we have very long history in Europe in American football.
And just to be consistent, it's not only the Maple League, but it's also the Maple Bowl that's played as the final of the Vahtera Liiga. But when we talk about Finnish football on a national team level, I already pointed out the successes you had on a European level. But when we talk about the league and Finnish football in general, what's the status quo of American football in Finland?
The league has been one of the best in Europe for a long time. One of the reasons is that we have a little bit different American rules than, let's say, in the Austrian league or the import rules specifically. If I'm correct, in the Austrian league, you can only have like two import players. It doesn't matter are they Americans or Europeans. We can have three Americans, and then you can have as many EU players as you want because they are there to work, so you cannot tell somebody to not come to work in a European country if you want to. And that has given it that the highest level of teams have been very good. The final few years that I was coaching with the club level, we beat the Vikings in 2018 with Helsinki Roosters. And that was like quite a good stepping stone to show what Finnish teams can do. The talent level, we don't have as many good players that, let's say, Austria and Germany has, but the top level that we do have, that those players compares to any country.
And you might correct me on that, but over the last couple of years, and I'm following European American football a little looser than maybe some others, but when looking at Premier Leagues and good American football leagues and now the European League of football, is it correct to say that more and more Finnish players are coming into this league? There seems to be a talent pipeline here.
Yeah, I think we had like six or seven players this year in ELF, if I remember it correctly, and we have had a lot of imports coming from Finnish league to the European leagues. So that also tells that the Finnish league has been very good for a long time. The European League final 2022, the MVP of the game was a Finnish player. A rookie of the year was a Finnish player this year. Timi Nuikka, Kimi Linnaama was the MVP last year. And we had a lot of good, especially in Vienna Vikings, there has been a Finnish pipeline apparently going on and still going strong. But yeah, I would say that the coaches, because they are all professionals when they see the Finnish players, the way they carry themselves, the way they study and know the game. Usually when they get hands on them, they like to keep them. And I would expect that more and more Finnish players are coming next year.
Interestingly enough, the European League of Football has been very aggressive in their expansion. There'll be a new team next year with Madrid Bravos after a couple of new teams were added this past year. But there's still no Finnish team in the European League of Football. Why is that?
Without knowing the specifics, I would say the finances. The league requires quite a lot of money to work and just buy in the place that you can have the team. But then the traveling, because we are such a Nordic country, that you would have to fly to every game. And that is very expensive compared to going with the bus. And unless the league figures out something to balance it out, it will be a hard thing for Finnish team to ever participate.
Now, if you look at the Maple League and the premier programs and the champions of the more recent past, three big programs stand out: the Porvoo Butchers, which are the current champions; the Kuopio Steelers, three times in a row champion before the Porvoo Butchers; and before that, the Roosters of Helsinki dominated the play in the Maple League with 8 straight championships. Are those three the premier programs of the Maple League, or am I missing a team here?
Yeah, I would throw in the Seinäjoki Crocodiles, who are always in the semifinals, and they had a clean sheet almost in the regular season and just lost the final. But Porvoo was a quite surprising victory or champion. I would say that not a lot of people picked them to win it before the season started. Everybody was expecting the Roosters to win it this year. But those three have been very model organizations. Kuopio Steelers, the 3-year run that they had was amazing. They had amazing American imports, throw in a lot of Finnish national team talent level, and they were very superior team during that time. The Helsinki Roosters run that I was also glad to be a part of was also a little bit different, because those teams changed a lot. The Steelers team was quite static for the 3-year period, but the Roosters every year was a different team. Like almost half the players were always changing, but it had stability in the coaching staff, and the top level Finnish talent was in that team that time. And that usually is the driving force. You can be successful with import players, but usually it comes down to the national talent that you have, how much good players with Finnish passports you have. And those are usually the deciding factors.
When one looks at the talent level that Team Finland has, one thing stands out to me: that you have more size in certain areas than other teams do. Is size one of the bigger strengths of Team Finland?
We've had, I would say that if you look at our O-line, it is smaller than Austria's. But we usually have very good, that we can balance that out with techniques and coaching, that we know where we need to be to go against the bigger D-linemen. I haven't looked at the numbers, but the feeling is that we have a little bit smaller O-line and have had for the past few years. In D-line, we have a lot of good defensive tackles. That's the main biggest strength we have, that we can throw in and defensive ends, that we can throw to two different 4-line sets for every game. And we've had, I would say, 15 D linemen play for us in the past two falls.
That is indeed a lot when you consider how defensive line rotations normally work. Now, I got hold of your semifinal roster, the semifinal that he won in Sweden in August. But I guess there'll be changes with all the European leagues now having finished their play. How different is the finals roster? And granted, there's a huge camp roster and there are going to be cutdowns, but how different is the roster for the final going to look like from the one in August?
Yeah, with injuries and the European players being able to play, or players who played in European leagues now being able to play, I would assume that 10 to 15 players will switch between those two rosters.
So quite a lot of turnover and obviously a lot of people that you have to bring up to speed. I've mentioned it a couple of times, the five European championships so far, four of them coming in the 90s. In what regard was that maybe the golden generation of Finnish American football?
Yeah, I don't know that much about that time period, that I was not part of the football back then, but what I've heard and known, we started very early with the league starting in 1979 or 81 when it was, and the club teams were able to bring American coaches quite early in the 1980s, and that had a lot of impact the way the clubs were able to practice and build their systems so that they were ahead of the curve compared to European leagues. I think the last time that we were in a final was 2001, so it has been a while, and we have been like building up the level of talent and the player pool in the 20 plus years that it has been since the last final. And the last few years we have been close. We were bronze in the last European championships and two last games we have been in the bronze. So we have been getting closer, but there was a bit of a gap after the 1990s when it ended that the golden generation retired. But the biggest thing was, I think, that we were the early adapters and ahead of the curve.
15 European championships have been played so far. Finland was on the podium at 13 of those 15 European championships. You won it five times. You were the runner-up four times. You got four third places. And there's an upward trajectory over the last couple of years and maybe the last half decade. What would it mean for Team Finland to finally hoist the European Championship trophy again?
For this team, it would be a culmination of a long road that we have been going on together. The main core of this team has been together since, I would say, 2018. Started when we have the home games in 2018. There's a lot of same players still in that. For me personally, it would be the biggest thing that I've ever been in part of. And I'm just so happy that I can be the head coach for this team. And I've had a lot of close relationships with my players and my coaching staff over the years, that this whole run means the world to me, that I can going on with these guys, that I would go anywhere with them, no matter who is coming. It will be very tough because Austria has the home field advantage. That's going to be a huge thing that we need to overcome. But for me, it will be the biggest thing that I will ever accomplish in football.
Coach, wishing you and the team all the best for that endeavor. Thank you so much for jumping onto Win Today Football O'Clock. And one last thing for all the Finnish listeners out there, or people who understand Finnish, you're also hosting your own podcast. It's called Green Zone NFL Podcast. Whoever wants to know maybe a little more about Finnish American football and NFL from a Finnish perspective, go listen to Green Zone NFL Podcast. Thank you so much for doing this. See you in St. Pölten. All the best up until then.
Thank you so much.
Football O'Clock.
Du möchtest das EM-Finale Österreich gegen Finnland am 28. Oktober als VIP live erleben? Dann kannst du jetzt einmal zwei VIP-Karten dafür gewinnen. Was du dafür tun musst? Gib dem Football O'Clock Podcast nach Möglichkeit und Gefallen eine positive Bewertung beim Podcast-Provider deiner Wahl und schicke einen Screenshot davon an footballoclock101@gmail.com. Unter allen Einsendungen werden einmal zwei VIP-Karten für das EM-Finale in St. Pöltens NV Arena verlost. Teilnahmeschluss ist Mitternacht am 21. Oktober. Rechtswege und dergleichen sind wie immer ausgeschlossen. Und wer bei den Gewinnspielen im Win2Day Football O'Clock Podcast EM Spezial leer ausgehen sollte, unter öticket.com kann man sich nach wie vor Tickets schon ab 16 Euro Vollpreis sichern. Das war also Mikko Koikkalainen, der Head Coach von Team Finnland, und da waren sehr, sehr viele spannende Einblicke auch mit dabei, was den finnischen Football und das finnische Nationalteam anbelangt. Im dritten und letzten Teil dieses Win2Day Football O'Clock EM-Finale Spezials wollen wir aber natürlich ausführlich auf Team Austria blicken. Und da freut es mich außerordentlich, dass sich der Head Coach von Team Austria, Marc Sommer, noch einmal die Zeit nimmt. Wir haben ihn im ersten Teil gehört, gemeinsam mit Bernhard Zajkowicz, und Coach, jetzt Teil 3 gehört ganz exklusiv dir. Schön, dass du so lange in der Leitung geblieben bist.
Ja, ganz klar. Dem Ruf folge ich gerne. Und wir sind ja schon ganz heiß fürs Finale. Vorbereitungen laufen und da gehören natürlich solche Termine auch dazu und sind eine schöne Abwechslung neben dem Grind, der so reingeht in eine Vorbereitung für ein EM-Finale.
Gibt dem durchschnittlichen Fan da draußen mal so ein klein wenig was mit, wie man sich das vorstellen muss, diesen Grind. Also wie viele Tage oder wie viele Stunden sollte ein Tag in deinem Leben aktuell haben, damit du alles unterkriegst?
Naja, nachdem wir das ja leider gar nicht hauptberuflich machen dürfen, dürfte er wirklich viele Stunden haben, dass man sozusagen seinem Brotberuf ordentlich nachkommt und dann noch genug Zeit hat, um diesen Nebenjob Europameister zu werden organisieren kann. Es ist wirklich intensiv, denn gerade als Head Coach, das darf man nicht vergessen, von so einer, ich nenne es jetzt einmal, dezentralen Organisation. Wir sind nicht jede Woche zusammen. Wir haben keinen Rhythmus. Wir lernen uns nicht in einer Preseason als Mannschaft, als Organisation kennen und irgendwann läuft der Laden und dann läuft er, dann der Zug hat dann Fahrt aufgenommen, sondern wir machen quasi jedes Mal einen Restart, weil wir Monate dazwischen haben. Dementsprechend geht es wirklich von Zeiten und Platzverfügbarkeiten, einen schönen Rhythmus in einem Trainingslager zu schaffen mit Belastung, Entlastung bis hin zu Kaderzusammenstellungen, Verfügbarkeiten von Spielern im Sinne von Verletzungssituationen, aber natürlich dann auch eine ganz große Komponente, die Trainer, die alle woanders sitzen, also wir sitzen ja nicht im gleichen Büro, sondern wir sind über ganz Österreich verstreut, die irgendwie auch so zu nehmen, wie sie sind als Individuen, was sie brauchen, um sich vorzubereiten und auch die Kommunikation über die Entfernung so hoch zu halten, damit die Arbeit, die die Koordinatoren vor allem machen, Offensive und Special Team, nicht ungesteuert oder unkoordiniert ist, sondern dass man da auch die Hand drauf hat im Sinne von, das begleitet und quasi gemeinsam Pläne erstellt. Und ja, es ist vielseitig, es wäre sicher ein Vollzeitjob, braucht man gar nicht drüber reden. Und wir im American Football in Europa sind halt Meister, das Vollzeitjob als Freizeitbeschäftigung zu tun. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Immerhin dürfen wir in einem Europameisterschaftsfinale spielen und um den ersten Titel für die österreichische Footballnation kämpfen, und am Ende des Tages wird es sich ausgezahlt haben, davon bin ich überzeugt.
Ich glaube, diesen Grind, den du angesprochen hast, da erkennen sich sicher viele Trainer wieder und auch Trainerinnen, ob das jetzt am Amateurniveau ist, bei einer Clubmannschaft oder im Nationalteambereich, das ist sicher alles andere als rosig, aber du hast das schon richtig angesprochen, beschweren ist es dann wahrscheinlich auf hohem Niveau, weil es ja dann letztlich auch der Sport ist, den alle lieben und den man auch entsprechend weiterbringen möchte. Du hast dieses monatelange sich auch nicht sehen angesprochen. Wenn wir in den vergangenen August zurückblicken und die Weekday Football O'Clock Feindspitze unter den Hörerinnen und Hörern, die haben sicherlich schon gemerkt oder auf dem Radar gehabt, es gab auch vor dem EM-Halbfinale am 6. August gegen Italien schon eine Spezialausgabe, da hast du ein klein wenig schon darüber parliert, wie denn so eine Vorbereitung auf ein Spiel aussieht, wie viel Tape man tatsächlich scoutet, dass man in Wahrheit alles nimmt, was man über die letzten Jahre dann auch nur irgendwie in die Finger bekommt. Aber wie sieht so eine Debrief-Phase aus? Also ich komme dann auch zum Spiel und was sich ereignet hat, am Ende des letztlichen 24-14 Sieg für Österreich, gestanden, der über weite Strecken des Spiels eigentlich, zumindest hat es von außen für mich so gewirkt, eher ungefährdet war und trotzdem viel Room for Improvement überlassen hat. Aber wenn man aus so einem Spiel rausgeht, was sind die Erkenntnisse, die man versucht, so schnell als möglich zu generieren? Wie sieht so ein Debrief eines EM-Halbfinals aus?
Ein bisschen differenziert, was Offense, Defense und Special Teams betrifft, denn wir dürfen nicht vergessen, am Tag danach ist unser kompletter Defensive Coaching Staff wieder im vollen ELF-Geschehen gestanden, bei den Vikings in der ELF. Dementsprechend habe ich das dort sehr kurz gehalten und wirklich nur die ein, zwei Bullet Points rausgeholt und wir haben dann quasi erst über die Wochen, als auch dann bei den Vikings wieder ein bisschen Luft war, die Details besprochen. In der Offense, wo ich ein bisschen intensiver drinnen bin, als Quarterback-Coach eben auch wirklich im Staff drinnen bin, bei der Entwicklung des Gameplans sehr involviert bin. Da bin ich mit dem Coach Zivko dann schon sehr intensiv drüber gegangen. Du hast den Room for Improvement angesprochen. Ich hatte das Bauchgefühl schon während der gesamten zweiten Halbzeit, Offense, Defense und Special Teams. At the end of the day ist das ein Spiel, das du gewinnen musst, das mitten in der Saison, in der Endphase der ELF, sozusagen der Hauptsaison des Jahres, stattfindet. Und meine auch ersten Bauchgefühle, auch gewissen Spielern, zu denen ich einen sehr besonderen Draht habe, also sozusagen meine Führungsspieler, dass ich jetzt nicht 100% happy mit der Leistung war, ist mir gleich entgegengekommen. Ach, mach dir nichts draus. Wir haben gewonnen und let's move on. Habe ich versucht dann auch so durchzuatmen und das zu genießen, was auch wirklich stimmt natürlich in dem Moment, dass man diesen Erfolg genießen muss. Aber wir haben vieles mitnehmen dürfen. Wir haben vieles gelernt. Man muss auch sagen, Italien hat uns vielleicht auch die ein oder andere Grenze aufgewiesen, die wir so noch nicht gesehen haben bei den Gegnern zuvor, was super wichtig ist. Denn, was man sicher klar sagen kann, Finnland wird stärker als Italien sein. Also diese Hoffnung, die manche hatten, dass Italien der stärkste Gegner in diesem Turnier sein wird, das hat sich beim ersten Videostudium, das quasi die Woche nach Italien begonnen hat, pulverisiert. Finnland ist wahrscheinlich mit einem gewissen Abstand der beste Gegner, den wir bisher in diesem Turnier hatten. Aber auf deine Frage zurückzukommen, unterschiedlicher Debrief, in den Phasen unterschiedlich. Wichtig ist für mich immer, dass ich es gleich am nächsten Tag einmal wirklich intensiv anschaue und meine Schlüsse klar sind. Also ich möchte Klarheit schaffen für mich, um dann in der Kommunikation mit den Trainern und mit den Spielern Klarheit zu haben. Und so haben wir es auch diesmal gemacht, ja.
Soweit du dann klein wenig aus dem Nähkästchen auch plaudern kannst, inwieweit sind Team Austria Grenzen aufgezeigt worden? Welche Grenzen sind aufgezeigt worden? Was sind die Bereiche, die du da als erstes in den Fokus genommen hast?
Ja, unser Passing-Game war nicht zufriedenstellend. Das muss man ganz klar sagen, war erstmals in diesem Turnier. Wir haben vier Spieler jetzt wirklich mit teilweise überragendem Passing-Game auch gespielt, was auf Nationalteam-Level nicht üblich ist. Da definierst du dich als Offense zu 80% über den Lauf, weil die Abstimmungen, das Einspielen in der kurzen Vorbereitungszeit einfach schwierig ist. Wir waren da schon einmal weiter. Italien hat einen sehr guten Job gemacht, uns auch eine neue Defense gegenüberzustellen, die wir so nicht wirklich vorbereitet hatten. Das ist auch immer wieder eine Schwierigkeit, im Nationalteam-Football so komplett neue Verteidigungsstrategien auf einmal gegenüber zu haben. Das heißt, im Passing-Game ist auf jeden Fall was zu tun. Ich sage nicht, dass unsere Grenzen aufgewiesen wurden, das war vielleicht ein bisschen falsch, aber zum ersten Mal sozusagen hatten wir dieses okay, ist kein Selbstläufer. Und ich muss auch sagen, dass unser Pass Rush, also wie wir zum Quarterback kommen oder eben nicht zum Quarterback kommen, hätte ich vor dem Spiel etwas mehr Druck auf den Quarterback mir erhofft. Und das heißt für uns wahrscheinlich auch, dass wir uns da schematisch wieder die ein oder andere Überlegung machen dürfen, wie wir vielleicht auch schematisch mehr Druck aufbauen, wenn es im 1 gegen 1 einfach nicht deutliche Überlegenheit ist, wie wir es aus den Spielen zuvor gekannt haben. Aber wiederum hat das alles was damit zu tun gehabt, dass Italien wirklich eine Qualität mitgebracht hat. Also sie haben sicher Eigenfehler gemacht, das hat jeder gesehen, der das Spiel gesehen hat, aber die Qualität war auf allen Positionen da, wie wir es vorher im Turnier so noch nicht gesehen haben, so durchgängig. Und mit einem echten Import-Army-Quarterback spielt es sich auch etwas anders, das hatten wir. Dafür haben wir extrem gut verteidigt, muss man wirklich sagen, trotz Bua und Ami Quarterback und wirklich sehr solider O-Line hat die Defense quasi nichts zugelassen bis zum Schluss. Und offensively haben wir getan, was wir tun mussten. Special Teams waren okay. Aber es ist einfach irgendwie auch wahrscheinlich gar nicht schlecht am Ende des Tages, dass sein bestes Spiel dann noch draußen ist. Also das Nächste, was wir dran waren, war sicher gegen Frankreich in Frankreich. Da haben wir wirklich wie aus einem Guss gespielt und da müssen wir wieder hin. Und ich bin überzeugt davon, jetzt auch mit dem gewissen Abstand zur ELF, auch emotional, das hängt schon mit, wenn du in Woche 7, Woche 8, Woche 9 deiner Season auf einmal eine Woche Nationalteam spielst, wo du weißt, die anderen sind auf Urlaub in der Zeit, spielst du noch ein Footballspiel. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Deshalb werde ich, deshalb werde ich auch noch ein bisschen auf scharf stellen während dem Camp und ich will wissen, wie gut wir sein können und das werden wir sehen gegen Finnland.
Wie gut ist es, dass viele Spieler einerseits die Recovery hatten? Wie schwierig ist es andererseits, weil sich vielleicht auch Rost angesetzt haben könnte? Wo ist da diese Fine Line aus nicht rostig werden und entsprechend von der Saison und den ganzen Blessuren sich auch ein klein wenig recovern?
Ja, das ist sicher Nummer eins, körperlich recovern, das sind die 4 Wochen wirklich ein schöner Sweet Spot, dass man nicht so weit wegkommt körperlich, aber einmal ausheilt, die auch gewisse Entzündungen rauskommen, diese gewissen Bumps and Bruises, die jetzt nicht Verletzungen sind, aber die einfach, das kennt jeder, wenn er sich am Knie anhaut und du tragst das eine Woche mit, der Footballer hat solche Schmerzen jeden Tag, den ganzen Tag, ja, dass sowas auch einmal ein bisschen verheilen darf. Und wir haben durch tolle Zusammenarbeit auch mit dem Footballzentrum in Innsbruck, aber auch in Wien jede Woche Open-Field-Verfügbarkeiten für unsere Spieler. Auch in Graz gibt es die Möglichkeit, aufs Feld zu gehen. Das heißt, die Jungs können sich fit halten, können ihre Football-Movements machen, auch in dieser Überbrückungsphase. Also ich glaube, dass dieser 28. Oktober ein schöner Sweet Spot ist, 5 Wochen nach dem letzten Spiel der Vikings, sondern 6, 7 Wochen nach dem letzten Spiel der Raiders, wo ja unsere meisten Spieler herkommen. Das passt ganz gut. Da dürfen wir uns nicht beschweren. Da dürfen sich die Finnen auch nicht beschweren. Das ist ein schöner, ich glaube, es ist ein guter Termin für ein EM-Finale für alle Beteiligten.
Ich möchte noch einmal beim EM-Halbfinalspiel gegen Italien bleiben. Unter all den Dingen, die du schon genannt hast, die Prämissen einerseits mitten in der ELF-Saison, während andere urlauben, dann Nationalteam-Football abhalten zu müssen, ein natürlich auch hartes Camp, in dem die Marschrichtung vorgegeben worden ist. Und kann mich noch gut erinnern, wie du in unserem letzten Gespräch eben im Vorgang zu diesem EM-Halbfinale gesagt hast, beim Nationalteam-Football hat die Defensive meist Vorteile, weil die einfach nur rumfliegen müssen und die Offense eben zu wenig Zeit hat. Man trifft sich selten, man kann so viel Playbook lernen, wie man will, aber einstudiert wird es dann halt eben erst auch am Feld. Und fast schon das logische Resultat daraus war eine gewisse Sloppiness, einfach was die Qualität des Footballs anbelangt. Ich war super unterhalten und ich glaube auch die über 3.500 Menschen am Innsbrucker Tivoli, aber Turnover, dann irgendwie Return auf der anderen Seite, Ball wird gleich wieder weggefumbled, einfach viele, viele Near Misses, ohne das jetzt mit Fingerzeig irgendwie böse zu meinen, aber es war sloppy. Und wie schafft man es oder wie versucht man den Football weniger sloppy zu machen? Das hört sich jetzt ganz komisch an, aber du weißt sicher, was ich meine.
Ja, das versucht man ständig. Also das, was du da ansprichst, ist ein Zeichen von nicht optimalen Football. Also das ist wenn du alle Punkte, die du da angesprochen hast, würdest du sagen, über ein Footballteam, das nicht auf allen Zylindern agiert, das nicht in ihrer Best Performance ist, weil genau das ist der Unterschied zwischen High Performance Football und eben, ja, wir gewinnen ein Spiel und das auch souverän, dem Gegner vielleicht geschuldet, wie auch immer, aber dein Potenzial hast du sicher nicht zur Gänze abgerufen. Und das sind dann genau diese Punkte, die du ansprichst. Ich glaube, in der Vorbereitung, dass wir unsere Lehren und Schlüsse da gezogen haben, auch was, wo der Fokus vielleicht drauf liegen muss. Ich glaube, wir werden unseren Fokus etwas balancierter halten im Angriff, um auch variabler zu bleiben. Wir haben uns, kann man ja klar auch erklären, gegen Italien sehr intensiv auf eine gewisse Defense-Struktur vorgestellt, die Italien durchgehend die letzten vier Jahre gezeigt hat. Und natürlich prompt gegen uns haben sie relativ relevant umgestellt. Und da tust du dir als Nationalteam dann natürlich besonders schwer, weil du kannst nicht aus diesem Erfahrungsschatz einfach sagen, kannst du dich erinnern, was wir vor 4 Wochen in Woche 3 gemacht haben, und den Plan ziehen wir jetzt wieder raus und wir haben was, worauf wir uns zurück, wir haben ja eh besprochen auch das letzte Mal, ja, unser Gameplan ist ähnlich groß, aber das Drumherum, was du nicht im wirklichen Gameplan mit hast, sondern was du einfach im Repertoire mitträgst, das ist im Nationalteam fast nicht vorhanden. Und diese Umstellung dann ist uns nicht so gut gelungen, wie es gelingen hätte können. Trotzdem muss man auch klar sagen, ein ungefährdeter Sieg ist deshalb ungefährdet, weil wir ein ungefährdet gemanagt haben. Ja, also wir sind da nicht die stolzen Coaches, die sagen, ja, aber da müssen wir schon noch ein bisschen hübscher spielen und die Fans müssen noch was sehen und na, eigentlich müsste dieser Spielzug ja funktionieren. Aber wir haben einen recht pragmatischen Zugang und der heißt, einen Punkt mehr zu haben als der Gegner. Und da haben wir uns dann auch sehr strikt dran gehalten in diesem Spiel. Und im nächsten Spiel werden wir die gleiche Grundvoraussetzung auch wieder an den Tag legen, einen Punkt mehr zu haben. Ein Sieg hat kein Marshall. Das muss man schon klar sagen. Ja, natürlich sind wir Football-Liebhaber und wir wissen auch, was ein Football ist, der uns begeistert und entzückt. On the other hand gehen uns schon auch die Fans und die Menschen verloren, die nur über diese Defense reden, wie großartig sie den Pass gegen Saratka und Bua verteidigt hat. Ja, das wäre genau die gleiche Schlagzeile in einer Welt, wo Defense-Football zelebriert und verteidigt und besprochen wird. Wir sind es mittlerweile gewohnt, dass da 40 Punkte und 300 Passing Yards und 4 Touchdowns und die großen Stars sind Receiver und Quarterbacks. Football geht auch anders. Erfolgreicher Football geht auch anders und wir finden da unseren Sweet Spot und werden wieder wirklich alles dran legen, dass wir wie eine well-oiled Maschine ausschauen. Das ist mir wichtig, dass wir wirklich im Takt sind, dass wir einen Rhythmus finden, dass wir selbstbewusst mit von A bis Z durch agieren. Und das ist uns nicht immer gelungen gegen Italien und das ist gut, da können wir wieder wegarbeiten davon.
Aber wenn man das jetzt hernimmt, dieses Szenario, dass Team Finland euch offensiv oder defensiv vielleicht was völlig anderes zeigen könnte, als bisher am Tape verfügbar ist, oder vielleicht gibt es ohnehin schon mehrere Varianten, gibt es dieses Mal einen Plan B, auf den man versuchen würde zu wechseln? Werden da Pläne C und D vorbereitet, eben basierend auf dieser Erfahrung, die man mit Italien gemacht hat?
Ohne ins Detail zu gehen, wird uns das in der Form nicht mehr passieren, dass wir uns einfach darauf verlassen, dass der Gegner das macht, was er die letzten 5 Jahre gemacht hat. Was dann wirklich awkward ist, dass man dann was anderes sieht. Und ich möchte gar nicht so viel Fokus drauf lassen, weil unsere Spielzugauswahl hatte Antworten, sonst gewinnst du nicht so. Und 14-0 im ersten Viertel, also alles in Ordnung, alles gut. Aber ja, ich glaube, wir haben uns noch einmal Klarheit auch geschaffen und zurückgeschaut, was hat uns auch so produktiv gemacht in den Spielen zuvor. Und wir werden uns etwas breiter aufstellen, was die Antworten betrifft und auch was die Vorbereitung betrifft. Und ist immer total gegnerabhängig. Gell? Also wenn du so wenig Zeit hast, klar würdest du gern Plan B, C und D, wie ein Clubteam. Also die haben mindestens Plan B mit, wahrscheinlich Plan C auch, weil man Zeit hat, weil man sich was aufarbeitet, weil man einen Stamm hat, auf den man fast nicht mehr trainieren muss, weil er quasi mitläuft. im Nationalteam musst du ganz andere Fokussierung am Tag legen. Oder es passiert dir, wie es manchmal passiert, dass du alles bist und nichts. Und das wollen wir nicht sein. Wir wollen eine DNA haben und wir sagen, wir laufen den Football, wir kontrollieren die Uhr und wir spielen taffe Defense. Das ist einmal gegeben. Alles, was dann on top ist, schön und gut, aber wir wissen, dass diese drei Tugenden uns zu Siegen führen können mit dem Talent, das wir im Kader haben.
Es ist nicht nur das Talent im Kader, es ist auch das Talent im Coaching-Staff. Das ist de facto das Who is Who der Coaches, die die letzten Jahre und teilweise auch Jahrzehnte in Österreich trainiert haben. Offensive Coordinator hast du schon angesprochen, ist Ivan Zivko. Defensive Coordinator ist Chris Kaleke, den allermeisten ELF und Vikings-Fans natürlich ein Begriff. Special Teams Coordinator ist Kevin Herron. Auch die Positionscoaches durchwegs Leute mit ganz viel Qualität. Und du hast damals schon auch diese Schwarmintelligenz angesprochen, dass alle bei der Erstellung des Gameplans auch Mitsprache berechtigt sind, dass alle sich versuchen, so viel Tape wie möglich auch anzusehen. Inwieweit ist dieser Prozess auch beim Gameplan-Erstellen von Team Finnland jetzt weiterverfolgt worden oder gab es da ebenso basierend auf dem Debrief vom Italienspiel Adjustierungen?
Na, also das ist, die Maschine läuft und die läuft gut und müssen sich die Koordinator wohlfühlen. Wir haben das ja recht effizient gestaltet durch, ich weiß nicht, durch ob es Zufall ist, aber es ist einfach so, dass der Coach Kaleike hat zwei seiner ELF-Assistenztrainer auch im Nationalteam bei sich. Das heißt, die arbeiten plus ein Coach Seber dazu, mit dem er sich austauschen kann. Aber die Gameplan-Struktur, da sitzt er quasi mit seinem Vikings-Staff zusammen. Und gleich ist es auch beim Coach Zivko, der sozusagen in der Erstellung mit mir übergeordnet spricht, so auch wie Coach Chris. Und dann im Detail mit seinen Coaches, mit denen er auch täglich im Verein zusammenarbeitet und dann Verbindungen aufgebaut hat übers Nationalteam mit dem Coach Kleinhansl, auch da vor allem in Tirol, das er arbeitet. Aber da muss man schon sagen, die Grundidee, die Kernausrichtung, die muss vom Koordinator kommen. Das ist wie eine Grundidee von einem Footballteam, muss vom Headcoach kommen. Die wird dann ausgeführt und ausgemalt, aber der Rahmen muss einmal, weil das musst du verinnerlicht haben als Coach. Du kannst da nicht sagen, ja, was würdest du machen? Dann sagt er irgendwas Interessantes, sagt, okay, das baue ich auch dazu ein. Das kann man dann machen als Antwort und Antwort, aber die DNA von einem Gameplan, die muss aus einem Gehirn kommen. Und wie die aber entsteht, ist oft eine Gruppenarbeit mit einem Staff, wo einfach auch viel Fingerarbeit dabei ist. Da geht es ganz viel ums Dateneintragen. Gell? Also alle diese Spielzüge werden ja bedatet. Mit jeder Spielzug hat, weiß ich nicht, 15 Dateneinträge von wo ist der Ball, welche Zeit ist, was ist die Down and Distance, was ist es für eine Art von Spielzug, wer bekommt den Ball, welche Seite vom Feld wird attackiert, welche Formation etc. Also du hast für jeden Spielzug 15 Datensätze und aus denen erarbeitest du dir dann natürlich auch als Gruppe Trends und Tendenzen. Aber die Grundidee, was du da machen willst, was du dem Gegner antun willst sozusagen, die muss einmal in einem Kopf, in einer Person entstehen und das sind bei uns die hellen Köpfe, die du besprochen hast.
Jetzt haben wir von Coach Mikko Koikalainen schon ein ganz gutes Bild bekommen von Team Finnland. Aber als du angefangen hast, dich mit den Finnern zu beschäftigen und dich kennend, wirst du sicherlich auch schon längst den finnischen Football ohnehin am Radar gehabt haben. Aber jetzt mit dieser Version und Variante des finnischen Nationalteams, was waren so Dinge, die dir sofort ins Auge gesprungen sind, Dinge, die dir aufgefallen sind, Dinge, wo du vielleicht aber auch gleich gedacht hast, das wird ein Point of Emphasis sein im Gameplan?
Auffälligkeiten zuerst, gut gecoacht, solide Schemen, wenig Fragezeichen. Manchmal schaut man sich einen Gegner auf Nationalteam-Level an und fragt sich, was will der Gegner da machen? Also was ist die Idee? Und das nicht immer im Positiven, wenn ich so frech sein darf. Bei Finnland ist das ganz klar. Klare Spielidee, das hat alles Hand und Fuß. Vielleicht jetzt nicht der riesen Überraschungseffekt dabei oder die große Exotik, brauchen sie aber auch nicht, weil die zweite Auffälligkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr starke Spieler. Gutes Spielermaterial, körperlich gut, technisch gut. Und gut meine ich wirklich, es hat alles Hand und Fuß. Also du hast da wenig, du findest wenig Löcher in dem Football-Team. Und was man wirklich auch sofort sagen muss, ist der Quarterback, den sie seit heuer wieder dabei haben, ist ein Routinier, der eigentlich schon weg war und seit heuer wieder dabei ist. Der kann den Ball wirklich überall am Feld platzieren. Was im Nationalteam auch nicht die Regel ist, dass du auf einen Quarterback triffst, der grundsätzlich, wenn er die Zeit hat und in Rhythmus ist, jeden Wurf auf diesem Feld machen kann, rein körperlich und von der Erfahrung auch durch die Reads durchkommt und die richtigen Entscheidungen trifft. Das heißt, da sind sie auch gut aufgestellt. Und dann musst du halt schon ein bisschen dir anschauen, wer steht da. Und da stehen schon echte Kaliber. Defensively, der Rookie of the Year und ein zweiter nominierter Rookie of the Year, ELF, sind in der Defense. Plus, ich glaube, in der Defense weiß ich nicht, ob es nicht wirklich 11 ELF-Starter sind oder sagen wir 6-7, also eine Großzahl ELF-Starter quer gespottet in ganz Europa. Und dann auch die GFL-Spieler dazu, also viele Legionäre, die internationale Erfahrung haben. Also das ist wirklich ein sauberes Football-Team, würden wir in der Steiermark sagen, mit wenig Löchern, wenig Schwächen und bringen eigentlich alles mit, um in den Ring zu steigen, wo du weißt, da geht's jetzt über die volle Distanz.
Und dementsprechend auch in der Deutlichkeit, dass 33-14 im anderen EM-Halbfinale gegen Schweden ein logisches Resultat aus diesem superioren Talent und Personal. Ich glaube, da darf man sich tatsächlich schon ein klein wenig auf ein Grudge-Match entsprechend vorbereiten. Ich freue mich tatsächlich auf beide Defenses und das bringt uns auch ein klein wenig zu zwei Storylines, die bei Team Austria besonders im Fokuspunkt sind oder jetzt auch hinführend eigentlich zum Finale. Wir befinden uns exakt 2 Wochen vor dem Kickoff zum EM-Finale. Also alles, was jetzt zwischen Samstag, dem 14. Oktober und dem 28. passiert, das können wir logischerweise nicht mehr beeinflussen und auch besprechen. Aber es hat sich schon vieles zugetragen und das ist super, dich auch als einordnende Kraft da zu haben. Nämlich haben wir beim letzten Mal noch darüber diskutiert, wie bitter es ist, dass Thomas Schnurrer im Juni diesen Jahres sein Karriereende nach schwerer Knieverletzung bekannt gegeben hat. Und dieser Tage gibt's auf einmal die Meldung, Moment, das war noch nicht das letzte Karrierespiel, sondern das letzte Karrierespiel der großen Karriere des Thomas Schnurrer wird tatsächlich das EM-Finale sein. Wie ist das vonstatten gegangen? Wie funktioniert das und wie fit oder bei wie viel Prozent wird Thomas Schnurrer am 28. tatsächlich sein können?
Das steht heute noch in den Sternen, aber er wird so fit sein, dass er am 24. mit uns ins Camp einrückt und unser Camp mitmacht. Und ich habe jetzt gerade noch einmal nachgeschaut, es war tatsächlich der 25. August bei einer Verabschiedungsfeier vom, der nach England geht, Florian Probst, auch ein wirklich talentierter Nationalteam-Footballspieler, der verletzungsbedingt auch zu früh aufhören musste. Und dort waren wir bei dieser Feier und auf einmal kommt der Thomas her und sagt, du musst unter 4 Augen mit dir sprechen, ELF-Saison war noch im vollen Gange. Und ich denke mir, boah, was kann da kommen? Ja, also denkst du eher an was Privates vielleicht, whatever. Da auf einmal sagt er, du, es geht mir besser als erwartet. Ich bin am Feld, ich springe von links nach rechts, ich laufe. Und das waren ja alles Dinge, die man erst mit Dezember, Jänner wieder erwartet hätten von ihm, laut Prognosen der Ärzte. Und dann sind wir recht schnell auch zum Schluss gekommen, okay, wir geben dem Ganzen einen Shot. Wir schauen uns das während dem Camp an. Und wenn er das Fitnesslevel erreicht, dass er uns Qualität geben kann, dass er uns Spielzüge geben kann, dann wird's wohl reichen für die große Krönung seiner Karriere. Zumindest einmal für das Spiel. Gewinnen müssen wir es ja erst. Und war total erfreulich, aber gleichzeitig auch, wie du sagst, eine große Wundertüte. Also ich traue dem Thomas zu, dass er dasteht und ausschaut wie ein 18-jähriger Jungspund. Aber man muss ganz klar sagen, bei der Schwere der Verletzung kann es auch sein, dass man nach 2 Trainingseinheiten sagen, Thomas, cool, dass du das probiert hast. Ich hoffe, du hast jetzt einen Frieden auch damit gefunden, dass du es probiert hast. Oder wir haben alle auch einen Frieden mit der Situation gefunden. Und es wird nicht reichen für den Game Day. So gehen wir rein. Das ist die Ausgangslage, was wir uns glaube ich, alle wünschen in Football Österreich, ist klar, aber es bleibt spannend und wir werden es beobachten. Aber zumindest gibt es eine Chance und das ist schon einmal viel wert.
Heißt auch, ob Three-Down-Linebacker oder am Pitch-Count oder auf einem Pitch-Count wird sich dann in der Camp-Woche weisen. Was sich in dieser Woche dann potenziell auch weisen wird, ist eine Entwicklung, die unter anderem auf den Social-Media-Kanälen des Verbandes des American Football Bundes Österreich, kurz AFBÖ, nachzuverfolgen war. Wer diesen Kanälen folgen möchte, Touchdown Austria, unter anderem auf Instagram und auch auf Facebook, beziehungsweise die Website football.at, Anlaufpunkte für alles rund um Team Austria. Und da wurden in schöner Regelmäßigkeit Kader-Updates gepostet. Es begann mit einem 85-Mann-Roster vor einigen Wochen. Vergangene Woche, glaube ich, wurde es dann schon auf den 51-Mann-Roster reduziert. Und am 85-Mann-Roster schien ein aus heimischer Sicht extrem spannender Name auf, nämlich an der Stanford University ausgebildet bei den Chicago Bears im Camp gewesen, mittlerweile in Diensten der Ottawa Redblacks in der Canadian Football League, Thomas Schaffer. Der war am 85-Mann-Roster, ist jetzt nicht am 51-Mann-Roster und ein Mann dieser Qualität wird wahrscheinlich bei so einer Rostergröße auch nicht gecuttet. Wie kam es dazu, dass er am großen Roster war, aber jetzt nicht am kleinen?
Das ist seiner Situation in der CFL geschuldet. Er hat deutlich bekundet, dass wenn es möglich ist von seiner Saison her, dass er am EM-Finale teilnehmen möchte. Er hat sozusagen, ich habe ihn ein bisschen abgeschrieben gehabt, weil er eben da in Kanada ist und dort unter Profivertrag spielt. Er ist dann vor einigen Wochen auf mich zugekommen und gesagt, Coach, das wäre mir wirklich ein Herzensanliegen. Ich kann es nur noch nicht genau sagen, weil unsere Playoff-Situation noch nicht geklärt ist. Sprich, schaffen wir mit unserem Team in Kanada das Playoff in der CFL oder nicht? Und dementsprechend war es für mich wichtig, ihn einmal sozusagen in die Kommunikation zu bringen, ihn auf den erweiterten Kader zu bringen, auch ihm ganz klar zu signalisieren, die Tür ist für dich offen, Thomas. Du warst immer ein Juniorenmitglied, Juniorennationales Mitglied, hast im März auch mit uns ein Camp verbracht, hier bei den Herren. Und jetzt warten wir alle gespannt, oder wir alle, ich warte drauf, wie diese Saison ausgeht, ob sie ins Playoff kommen, dann wird es schwierig. Wenn sie nicht ins Playoff kommen, stehen die Chancen ganz gut, dass wir einen Thomas Schaffer ins Camp bringen. Und dann muss er sich natürlich wie alle anderen auch noch einmal beweisen, ob er dann in den 45er kommt. Grundsätzlich kann ein Kaliber wie der Thomas Schaffer sicher ein großes Asset in so einem Spiel sein, auch mit seiner Erfahrung mittlerweile, mit seiner Präsenz. Und ja, ist, glaube ich, so der Wunsch von jedem Middle-Linebacker auch, so einen D-Tackle oder die Nose-Tackle vor sich zu haben, der einfach Double-Teams nimmt und nimmt und nimmt und im richtigen Moment dann auch einmal ein Play im Backfield machen kann, wie er es auch in der CFL zeigt. Das heißt, da ist noch ein bisschen abwarten und Tee trinken für unser Programm oder für Nationalteam insgesamt, dass so ein Vollprofi, eben wie du es gesagt hast, mit der Vita von sich aus kommt und sagt, Nationalteam, bitte, ich möchte da meinen Teil dazu beitragen, damit wir diesen Titel gewinnen können, sagt vieles aus und zeigt, das sind so kleine Puzzlestücke, die uns allen zeigen, dass wir wieder am richtigen Weg mit dem Nationalteam sind.
Jetzt kommen wir nicht dran vorbei oder drumherum, bestimmte Klischees zu bedienen. Im Football natürlich, es ist ein Teamsport, man ist immer nur so stark wie das schwächste Glied und dergleichen, aber auf einmal bekommst du einen Mann eines Kalibers, potenziell wohlgemerkt, von Thomas Schaffer hinzu in der Defensive Line. Und ja, einzelne Spieler im Football können sehr wohl Unterschiede machen. Inwieweit ist die defensive Front, die Variabilität dort eine größere, wenn ein Thomas Schaffer dort werkt? Was kann dieser eine Spieler alleine auslösen?
Also ganz ehrlich, das hängt sehr viel vom Gegner ab. So wie ich die O-Line jetzt gesehen habe, wird das jetzt nicht, das sind keine Schwammerl, ja. Also das wird nicht so sein, dass der Thomas da durchfegt, als würde er gegen 18-Jährige oder 16-Jährige spielen. Er bringt Qualität. Das ist aber jetzt nicht im Fokus, dass wir da auf einmal den großen Difference-Maker und mit dem ist dann alles anders überhaupt nicht. Wir haben eine sehr starke Defense-Line-Unit, die wäre dann um ein wichtiges, um einen Baustein reicher, den man sicher cool einsetzen kann. Also mit den über 2 Meter, 100, weiß ich nicht, 30 explosiven Kilo, der hat da schon, da kommt schon was auf einen zu. Das wäre aufregend, ihn einsetzen zu dürfen, aber es ist jetzt nicht so, dass das das Spiel ändert. Er ist einer von 11, die am Feld stehen und das wissen wir jetzt schon auch aus Vergangenheit. Ja, es gibt sehr gute Spieler und es gibt besonders gute Spieler, aber at the end of the day wird der eine oder der andere wird nicht den Unterschied machen. Das gibt's am Nationalteam-Level nicht, deshalb mögen wir es auch so. Es gibt nicht auf einmal den Division One Outstanding Import, den keiner berühren kann, wie es teilweise noch im Ligabetrieb ist. Das ist eine der wirklichen Schönheiten und pure Football ist, dass da Menschen auf Augenhöhe aufeinandertreffen, ohne diese Backgrounds. Und das ist sicher auch das Faszinierende an Nationalteam-Football, dass den richtigen Star, den wirst du kaum erleben. Da geht es immer um die Unit, da geht es immer ums Kollektiv. Und das, glaube ich, aber ist Nationalteam in vielen Sportarten so. Und das ist schon das Besondere. Das heißt, Thomas, wirklich geiles Asset für unsere Mannschaft, wenn er da ist, wenn er im Saft steht, wenn er nicht völlig angeschlagen ist, müssen wir uns auch anschauen, wie fit er ist nach so einer langen CFL-Saison. Aber gewinnen müssen wir es mit oder ohne ihn, das ist ganz klar.
Die letzten Kader-News bitte in jedem Fall auf den Social-Media-Kanälen des American Football Bundes Österreich auch checken. Da wird es dann wirklich auch allerletzte Kader-News geben. 24 Stunden vor dem Kickoff wird der 51-Mann-Roster auf 45 Mann am Game-Day-Roster reduziert werden müssen. Und jetzt kennt man das aus Hard Knocks, wenn Leute gecuttet werden, das ist niemals lustig. Wie schwierig ist das für Coaches und Spieler zu wissen, am Ende des Tages wird es für 6 nicht reichen?
Ja, du sprichst jetzt die 6 an, aber es gibt wirklich schon einige renommierte, sehr qualitativ hochwertige Footballspieler, die es nicht einmal in den Camp-Roster geschafft haben. Und das waren eigentlich fast die schwierigeren Telefonate und die schwierigeren Entscheidungen. Die 51 sind zumindest dabei. Die spüren es, die fühlen es, die können sich erinnern, die werden auch an der Seitenlinie stehen, egal ob angezogen, also in Gear oder nicht in Gear. Das ist sehr schwierig. Das macht auch wirklich keinen Spaß. Das ist, so blöd man sagt, das ist der Teil an dem Job, wenn man so möchte, der öd ist. Der wirklich öd ist, weil du sprichst da mit Spielern, vor denen du höchsten Respekt hast, die vielleicht auch teilweise einfach aufgrund der Umstände der Gruppenstärke der anderen, gar nicht ihrer Spielperformanceweise, sondern einfach aufgrund der limitierten Anzahl an Plätzen auf einer Position bleibt dann jemand über. Und das ist tough, aber man muss auch ganz klar sagen, auch das musst du gut können als Footballtrainer, damit du weiterkommst und dementsprechend ist es eine herausfordernde Situation. Ich versuche das so persönlich oder auf Augenhöhe wie möglich zu machen. Ich finde es auch völlig legitim, dass man da mal eine unangenehme Nachrede hat. Das ist in Ordnung, da darf man auch einmal der Buhmann sein. Man ist ja sonst auch irgendwie der Gelobte, wenn was funktioniert. Und dementsprechend muss man da auch herhalten, wenn einmal einer wirklich sagt, das ist eine Scheißentscheidung, ist eine öde Entscheidung, verstehe ich nicht. Das ist auch gut so, dass diese Competitor das dann nicht immer verstehen. Aber trotzdem machen wir das mit bestem Wissen und Gewissen. Ja, auf deine Frage zurückzukommen, das ist echt öde. Das ist richtig Schmarren. Solche Gespräche, solche Entscheidungen, die sind nicht angenehm.
Aber auch deswegen Head Coach, weil einer letztlich auch die Entscheidungen treffen muss. Ich möchte noch ein klein wenig einen Ausblick wagen und das Ganze unter der Prämisse, es muss dieses Spiel gespielt werden und es kann alles passieren. Aber sollte es, und die Wahrscheinlichkeit ist ja dann doch mit 50% nicht so verkehrt, am Ende einen Sieger aus Österreich geben, Team Austria, das diesen EM-Titel auch erringt. Und jetzt im Vorfeld, wir steuern auf eine ausverkaufte NV-Arena zu. Das wird ein Footballfest in Rot-Weiß-Rot. Das könnte dieser historisch erste Titel im Senioren-Football auch sein. Und wenn man jetzt ein klein wenig in die österreichische Geschichte zurückgeht, die großen Erfolge der Vikings Mitte der Nullerjahre, unter anderem auch der erstmalige Gewinn der Euro Bowl, haben unter anderem bewirkt, dass es ein Football-Trainingszentrum, das in Europa immer noch seinesgleichen sucht, gab, nämlich die Ravelinstraße. Die großen Erfolge Mitte der 10er Jahre der Innsbrucker Raiders haben dazu geführt, dass es dort ein State-of-the-Art-Trainingszentrum hinterm Tivoli-Stadion gibt. Was kann ein großer, der größte Erfolg auf Nationalteam-Ebene potenziell bewirken?
Ich glaube, das wissen wir jetzt noch gar nicht, was da auf uns zukommen kann. Ich habe es 2014 erlebt, wenn man wirklich eine ganze Nation mitnimmt, also wo man wirklich das Gefühl hat, man trägt zu einer positiven Stimmung im Land bei. Das ist eigentlich das, was wirklich hängen geblieben ist. Wenig Zählbares, muss man ehrlich sagen. Ich möchte diese Genugtuung empfinden mit den Burschen, mit dem Staff, für mich selbst. Ich möchte das endlich schaffen. Was dann für Football kommt, die nächsten Ziele. Also ich weiß ja jetzt schon, was danach, ich weiß ja leider schon, was in 2 Jahren auf uns zukommt, etc. Darüber brauchen wir jetzt auch nicht sprechen. Ich hoffe, dass wir in der Öffentlichkeit ordentlich vorkommen, dass die nächste Generation diesen Push, diese Motivation erfährt, gierig wird, für Österreich zu spielen, das volle Stadion eigentlich nur ein Vorbote ist für das nächstgrößere Stadion, das gefüllt gehört. Also für mich ist das Ganze ein Stepping Stone am Weg zu mehr Größe, mehr Power, mehr Aufmerksamkeit, mehr Professionalität. Das hoffe ich, dass es bewirken wird. Aber at the end of the day gibt es da, ich sage mal, im großen Modo 100, 120 Menschen, die diesen Titel gewinnen müssen, endlich. Und für die machen wir das und für uns machen wir das. Und das ist die Hauptmotivation. Alles, was dann dazukommt, ist on top und ist schön. Aber ganz ehrlich, wir machen das nicht für irgendwelche Faktoren, die dann zukommen. Wir machen das echt, damit wir den goldenen Keks um den Hals haben und wir endlich dort sind, wo wir hingehören, und auch für die Feier danach und für die Emotionen und für die lebenslangen Erinnerungen, die wir uns schaffen wollen, mit dem vielen Einsatz, den wir da geben. Das, was überbleibt, sind Geschichten, Bilder im Kopf, Sequenzen, Freundschaften, und die wollen auch einen Rahmen haben, und der Rahmen soll diesmal Europameister Österreich heißen.
Ich glaube, man kann sich kein besseres Schlusswort wünschen. Ich glaube auch, dass wir in 1,5 Stunden sehr vieles über dieses EM-Finale erzählen konnten, so viel eben möglich ist, auch 2 Wochen vorher für all diejenigen, die noch keine Tickets haben. Unbedingt sichern, football.at sollte da die erste Anlaufstelle sein. Das Spiel wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausverkauft sein, deswegen unbedingt Karten sichern oder einfach hier nochmal bei den 2 Werbeinseln reinhören. Die sind auch extra markiert in den Shownotes dieses Podcasts, denn dort lassen sich 1x2 Sitzplatzkarten und 1x2 VIP-Karten gewinnen und mit etwas Glück dann eben in St. Pölten mit dabei sein. Kickoff ist am 28. Oktober um 15 Uhr. Und all diejenigen, die jetzt auch ein klein wenig auf den Geschmack gekommen sind, nachdem man Coach Sommer einfach wahnsinnig gerne zuhört, dich gibt's dann auch bald in Fleisch und Blut zu sehen. Und nicht irgendwann, sondern zu einem ganz besonderen Termin, nämlich am 11.11. am Vortag des zweiten Frankfurt-Spiels oder am Vorabend des zweiten Frankfurt-Spiels zwischen den Colts und den Patriots in der O'Reilly's Bar. Ab 18.30 Uhr gibt's ein Winter Day Football O'Clock on Tour in Frankfurt. Und dort wirst du dann entweder als frisch gebackener Europameister ein klein wenig darüber parlieren dürfen, wie geil es ist, 2 Wochen lang Head in the Cloud zu haben, oder eben als Runner-up vielleicht die Silbermedaille präsentieren dürfen. Aber freue mich jetzt schon sehr, mit dir dort auch mit vielen österreichischen Fans, mit vielen deutschen Fans über Nationalteam-Football und die Entwicklungen zu sprechen. Bis dahin wird es dann vielleicht auch wieder der Fall sein, dass unser Lieblingsrivale Deutschland dann auch wieder höherklassigen American Football auf Nationalteam-Niveau wird spielen dürfen. Viele, viele Entwicklungen, über die wir dort auch sprechen dürfen. Einstweilen bleiben mir nur 2 Sachen. Dir und dem Team alles nur erdenklich Gute für die Mission EM-Titel zu wünschen. Einerseits, um mich zu bedanken. Andererseits, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über American Football zu sprechen.
Danke vielmals und freue mich immer, wenn ich eingeladen werde. Und ja, jetzt voller Fokus. Und wir brauchen euch im Stadion. Kommt alle hin. Wir müssen eine mega Stimmung da machen. Und der Heimvorteil, der soll wirklich ein 12. Mann für Österreich sein. Und das kann in so einem Spiel wirklich den Unterschied machen. Also auch von mir noch einmal der Aufruf. Tickets sichern. Geiles Stadion, enges Stadion, super Stimmung. Und ja, go Austria.
He's at the 30, he's at the 20, he won't give it up, oh, he's got the first turn, 2 seconds on the clock.